gefallen ist. Kleindenkmale beschäftigen uns ja seit 2011, meine ich, als Landkreis Rottweil, in dem wir ja Nolens-Volens damals bei der Gemeindereform reingeraten sind, eben diese Kleindenkmalerfassung ins Werk gesetzt hat und hat eben dann zurückgegriffen auf die örtlichen Kräfte, die sich für Geschichte interessieren. Das waren Geschichtsvereine, es war Schwarzwaldverein, sonstige Leute, die man da ins Gelände schicken konnte. Und ich habe mir das notiert. Es waren damals in den Jahren 2011, 12, 13, also im Landkreis Rottweil, etwa 150 Männer und Frauen als sogenannte Erfasser unterwegs. Die haben dann eine sogenannte Erfassertasche bekommen vom Landkreis mit Landkarten drin, mit Bleistift drin und Notizblöcken und haben etwa 6000 sogenannter Kleindenkmale damals zusammengebracht in diesen zweieinhalb Jahren. Und der damalige Landrat oder der jetzige Landrat immer noch, Dr. Michel, hat uns damals auch losgeschickt und gesagt, Sie sind eine wahre Denkmallobby. Und dieser Landkreis Rottweil war da auch, meine ich, vorbildlich in dieser Sache, die landesweit, meine ich, bisher erst die Hälfte etwa der Landkreise also über die Bühne gebracht hat. Und was den Landkreis Rottweil noch auszeichnet, dass er auch eben eine Publikation dann, das ist der Cover also vom Buch, das 2018 zu diesem Thema erschienen ist. Kleindenkmale sind ja mehr oder weniger definiert, vielleicht anhand der Bilder. Also der Mittelteil zeigt den Markbrunnen von Rottweil aus dem 16. Jahrhundert. Bei den kleinen Bildchen wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ich sage dann nur schnell, was da also links oben können wir anfangen. Da ist also ein Familiengrab aus Oberndorf. Oben links, ja, das kommt jetzt, darunter das zweite, das ist ein Sühnekreuz, das oben auf dem Sulgen steht, dann darunter ein Bildstock, Bildstöckle aus dem Hart, also auch sehr alt, 17. Jahrhundert. Links dann ist ein Grenzstein mit dem vorderösterreichischen Bindeschild aus Fischingen am Neckar, darunter haben wir ein Feldkreuz und links und rechts vom Feldkreuz, es geht da schon weiter. Also nochmal solche Sühnekreuze. Und jetzt können wir rechts nach oben, sind dann in Dornhahn, das ist das gerade nicht drauf. Oben rechts hätten wir also auch noch eine Gedenkplakette, Gedenkstein einem verdienten Bürger gewidmet, dass wir einfach so ein bisschen Eindruck haben von dem, was man eigentlich unter Kleindenkmalen versteht. Und das nächste Bild darunter, da bist du sehr findig hier im Schieben, ja, das ist ja uns allen bekannt. Unser Bismarckstein hat es also auch auf den Cover von dieser Publikation gebracht. Und darunter sind dann auch neuere sogenannte Kleindenkmale aus Oberndorf, was da sehr viele Zwangsarbeiter gehabt hat. Ein Denkmalbuch der Erinnerung an die Zwangsarbeit von 1939 bis 1945. Darunter haben wir dann eine moderne Form von Wegkreuzzimmern ob Rottweil und unten rechts haben wir dann eine moderne künstlerische Arbeit aus Rottweil. Also was sind Kleindenkmale? Sind eher kleine, eher praktische, gut, manchmal auch künstlerische oder auch religiös ausgerichtete Gebilde, die eben einen juristischen, politischen und vor allem eben eine historische Bedeutung haben. Und das haben wir dann bei uns auf der Gemarkung Schildach mit Vorder- und Hinterlehengericht dann eben auch in diesen zwei Jahren über die Bühne gebracht. Ich habe es nochmal addiert. Wir haben also Schildach und Lehngericht zusammen 150 solcher Kleindenkmale wie eben dieser Bismarckstein zusammengebracht und 170 Grenzsteine, hauptsächlich von der Landesgrenze Baden-Württemberg, haben wir aufgenommen. Also allein in Schildach 320 Objekte. Jetzt suche ich den Willi. Da hier ist er, Schenkelzell.
450 Grenzsteine.
Ja. Und
100
Kleindenkmale, also eben auch eine stolze Bilanz. Und damit habe ich auch unseren Haupterfasser in Schenkenzell, Altbrunn, genannt. Wir in Schildach waren tätig da war der Klaus-Ulrich Neb dabei, da war der Reinhard Mahn mit dabei und der Reichewechsel Klaus war dabei, also Klaus Wolber. Wir waren damals also diejenigen, die die Sache hier betrieben haben und wie wir vorhin gehört haben, wir zehren immer noch davon, entweder positiv, wir zehren, oder vielleicht auch ein bisschen, ist auch manchmal ein bisschen beschwerlich, nicht mit diesen Kleindenkmalen umzugehen, denn es war nicht nur das Erfassen, also das Fotografieren, die Koordinaten aufzunehmen, beschreiben, alles in Formblätter einzutragen, sondern es hängt uns weiter halt auch. Das sind eben Dinge, wo eben auch eine gewisse Sorge, auch Jahre später eben, siehe das Transformatorenhäusle, eben im hinteren Lehngericht oder, jetzt komme ich dann zu meinem eigentlichen Thema, dieses sogenannte Pulverhäusle, dass da eben dann dieser Sorge, Fürsorge, auch Nachsorge, wie immer man diese Sorge nennen möchte, an uns hängt, auch und gerade in Kontakt mit Landesdenkmalamt beziehungsweise eben auch den Verwaltungen, also bei uns in Schildach, der Stadtverwaltung Schildach. Von der Erinnerung her, muss ich sagen, haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit den Bürgern, die uns geholfen haben, die sich interessiert haben, die also hier der Sache gegenüber sehr positiv gestanden sind. Und dann sind wir dann beim nächsten Bild und haben das Objekt der Begierde, da ist dazwischen noch ein anderes Bild, ich war eins verrutscht.
Dann habe ich eine falsche Reihenfolge, oder? Das kommt nochmal. Ah ja, da fehlt was. Ja, das stimmt. Achtung, ich gehe nochmal raus.
Es fehlen zwei.
Ja, ich gehe nochmal raus, Hans. Stimmt. Ich gehe nochmal raus.
Also 02, 03.
Die müssen doch ja dasselbe machen.
Und sind also über die Gemarkung halt gestrichen und haben halt geguckt, von Nord nach Süd, Ost nach West und umgekehrt, was da am Wegesrand lag. Ich bin also Kinzig entlang marschiert, der Schildach entlang marschiert. Meine Begleitung auch vom Klaus Wolber haben wir hinter Lehngericht eben auch die Dinge gesucht. Der Reinhard Mahn und der Klaus Ulrich Neb, die sind über Stock und Bein, über Fels- und Talschluchten auf der Suche nach Grenzsteinen. Fast lebensgefährlich, also geschlittert. Es war nicht ganz so einfach, aber die Bilanz, wie gesagt, die hat sich sehen gelassen und auch vielleicht die Freude dann, das eine oder andere zu entdecken oder wieder zu entdecken. Jetzt habe ich da...
Aha! Ha. Die sind noch nicht runtergeladen, ich muss mal geschwind. Ich muss mal geschwind ins Internet.
Oh!
Ich denke, ja, das sind alle da drauf, aber sie sind noch nicht drauf. Aber
ich habe sie dir alle komplett abgeliefert.
Du hast sie alle uns abgeliefert.
Alle komplett.
Moment.
Also, da kann ich dann einfach gerade ein bisschen weitermachen. Mir oblag also die Gemarkung Schildach und ich habe mich dann an meine Kinder- und Jugendzeit in Schildach erinnert, dass es da eben mal ein Pulverhäusle, sogenannte Pulverhäusle an der Bachstraße bzw. am Sägergrün gegeben hat. Ich war ja 50 Jahre von Schildach weg, war dann jetzt gerade 2011 ja wieder zurückgekommen, habe dann eben mal geguckt, was eigentlich aus diesem Spielort, die Schildacher sagen, man hat da Verschlupfis gespielt, ja, aus diesem Spielort Pulverhäusle geworden ist. Und am Sägergrün musste ich es erst mal suchen. Es war also total von Bäumen umstanden. Hecken sind da gewachsen, Efeu war überwuchert und ich hatte also da erstmal Mühe daran und dann auch reinzukommen. Und das wären dann die ersten zwei Bilder, dieses Pulverhäusle im damaligen Naturzustand, um es mal so zu sagen, wie ich es dann nach der langen Zeit wieder angetroffen habe. Zeigen sollten. Man hat damals uns Kindern halt gesagt, oh ja, das ist Pulverhäusle, da haben sie früher Pulver aufbewahrt. Das war also so eine Art Verlies oder ein Gebäude, ein Dings, wo eben die alten Schildacher eben ihre Pulvervorräte gelagert hatten. Wie alt das war, wusste keiner, halt mindestens 100 Jahre alt, und irgendwann war es dann halt aufgegeben und die Sache war damit eben auch sich selbst überlassen, bis wir dann sozusagen gekommen sind, vor 10 Jahren jetzt, und haben es aus dem richtigen Dornröschenschlaf dann wieder erweckt.
Es lädt noch, sonst es tut mir leid.
Gehen wir dass einfach da zum Bild 4.
Ja, genau. Das haben wir.
Also, Blick nach innen. Also, das ist aus Bruchsteinen gebaut, mit einem Gewölbe, ein selbsttragendes Gewölbe. So sah das also im Gewölbe aus, also Steine rausgebrochen aus dem Gewölbe, was ja einem Gewölbe nicht so gut tut. Können wir das nächste Bild nehmen.
Moment.
Was ist denn das für eine interessante Stadt, die da immer kommt?
Das ist Frankfurt.
Frankfurt, gut, lernen wir noch Frankfurt kennen.
Lernen wir mal halt auch noch Frankfurt kennen.
Also, das ist eine Innenaufnahme. Also, das hat ein paar Quadratmeter Innenraum, das Häusle. Man sieht, also die Steine, die haben Schwamm. Ansonsten war es eben auch Müllkippe. Da dann war also wirklich das am Zergehen und am Zerfallen. Und ich habe dann in mein Erfasserblatt, das ich da ausfüllen musste, dann reingeschrieben oder angekreuzt die Rubrik akute Gefährdung und Erhaltungsmaßnahmen dringend erforderlich. Und das haben wir dann im Vorstand von unserem damaligen Initiativkreis, der Peter Rottenburger, das ist ja unter uns, dann auch besprochen, dass wir da eventuell tatsächlich eben Erhaltungsmaßnahmen einleiten wollten. Wer ist da Ansprechpartner? Natürlich die Stadtverwaltung, wo wir eben das Anliegen dann vorgebracht haben, ob man nicht eben dieses Pulverhäusle halt stützen, unterstützen, das heißt renovieren, wiederherstellen könnte.
Das ist auch nicht besser. Hast du den Stick theoretisch dabei?
Den habe ich nicht dabei.
Den hast du nicht dabei.
Also ich habe den, du kommst heute, dann brauche ich den Stick nicht.
So ein Mist.
Ich hab denkt, an was fehlt, sonst müssen wir schnell heim und den holen.
Nein, es ist so, das tut sich übers Internet, tut sich das normal synchronisieren. Aber das hat es leider nicht getan und ich habe es nicht gesehen.
Du hast nicht getestet. Gut, ich erzähle einfach weiter. Ja. Ein paar Bilder habe ich da gesehen. Und tatsächlich hat dann Bürgermeister Haas das, im März 2014 war das, dann als Thema im Gemeinderat besprochen. Eigentlich sollte man jetzt einen Zeitungsartikel aus dem Offenburger Tageblatt sehen, geschrieben, gezeichnet im BA, das müsste die Martina Baumgartner gewesen sein, die damals einen kuriosen Artikel über dieses Objekt, hier sitzt sie in der ersten Reihe, über dieses Objekt verfasst hat. Und zwar ging es da offenbar im Gemeinderat auch hoch her. Die Stadtverwaltung Schildach hat da Kostenvoranschlag machen lassen für die Renovierung 30.000 Euro. Hat Frau Baumgartner geschrieben. Und der Stadtbaumeister kam da noch und hat gesagt, ja, die reichen natürlich lange nicht. Da sind noch 3 Bäume dran, das ist alles mit Efeu überwuchert. Und was will der historische Verein da noch? Die möchte noch ein Plätzle haben drumherum. Ja, da brauchen wir dann noch einen Bagger, der das Plätzle dann schafft. Also reichen diese 30.000 Euro natürlich hinten und vorne nicht. Und ich weiß nicht, die Zahl haben sie nicht geschrieben, ob es dann 40.000 waren. Jedenfalls hat es wohl der Stadtverwaltung im Gemeinderat nicht so geschmeckt, was wir da haben wollten. Ja gut, ich verstehe es. Man guckt ja immer in der Verwaltung, Gemeinderat, auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und dessen, was man beschließt. Und das schien also relativ viel zu teuer oder übertrieben zu sein. Außerdem hat unsere kluge Stadtverwaltung rausgekriegt, dass das gar nicht städtischer Besitz ist, sondern das war Besitz der Deutschen Bundesbahn. Wie kommt es? Es ist zwischen Schildach und Schramberg ja 1892 eine Bahn gebaut worden, Eisenbahn. Und die, man hat damals von württembergischer Seite, wurde das ja betrieben von Schramberg her, ja, also großzügig Geländekäufe gemacht im Schildachtal, eventuell auch für zwei Spuren, und hat eben bei der Gelegenheit auch dieses Pulverhäusle dann erworben, gekauft und gleichzeitig auch stillgelegt. Dann ist klar, wenn da der Zug fährt, damals mit Dampflokomotiven, da qualmt es und da gibt es Funkenschlag, und ein Pulverhäusle, wo Pulver lagert, das ist natürlich zu gefährlich, nicht? Heute brennt es ja in Portugal, habe ich in Spanien gelesen, Funkenschlag eben in einem Fall auch. Von der Eisenbahn ist also nicht von der Hand zu weisen. Insofern ist das eben in Bahnbesitz gekommen und hat dann eben keine Funktion mehr gehabt seit 1892. Was aber dann gemacht wurde von städtischer Seite und von uns, vom historischen Verein, dass wir also das Denkmalamt bzw. den zuständigen Gebietsreferenten um eine Stellungnahme gebeten haben, damit ja auch die Stadtverwaltung eventuell auch gegenüber der Bundesbahn da was in der Hand hat. Und wir hatten damals einen sehr netten Gebietsreferenten, den Herrn Leonhard, Hendrik Leonhard, der hat das sehr schön uns geschrieben. Es sei zwar kein Kulturdenkmal, dazu war es eigentlich schon zu kaputt, und offenbar auch waren Renovierungsmaßnahmen im Lauf der Zeit. Das wollte ich jetzt im Bild zeigen, dass da schon mal mit Zement und Beton auch geschafft worden ist am Pulverhäusle, sodass man ihm die Qualität, die Eigenschaft nicht geben konnte. Aber Kleindenkmal, hat der Herr Leonhard geschrieben, mit heimatgeschichtlicher und wissenschaftlicher Bedeutung. Und er hat auch geschrieben, es stellt ein Stück Geschichte dar, das im Moment verloren zu gehen droht, sodass eine Restaurierung eben aus denkmalpflegerischer Sicht zu begrüßen sei. Geld haben wir nicht bekommen, aber es hieß dann, das Ehrenamt, das ehrenamtliche Engagement sei gefordert. Und wenn eben die Kommune, also die Stadt Schildach, da eben wollte, dann würde das Denkmalamt eben auch eine finanzielle Beteiligung der Stadt eben da sehr begrüßen. Das hatten wir dann also an der Hand und waren da auch relativ gestärkt dann mit diesem Urteil vom Herrn Leonhard und haben dann Maßnahmen zur Freilegung dann ergriffen, sind also mit Pickel, Hacke, Schaufel da angerückt. Sohn von Markus Löffler hat sich als Baggerfahrer betätigt bei der Gelegenheit. Unser Sprecher hat ganz oben auf dem Pulverhäusle den Pickel geschwungen. Das hätten wir jetzt alles im Bild, und haben da richtige Freilegungsmaßnahmen gemacht. Und gleichzeitig hat die DB Netz, also so heißt die Grundstücksorganisation der Bundesbahn, als Grundstückseignerin signalisiert, ja, wenn die da das erhalten wollen, eine erhaltende Renovierung, wie es hieß, machen wollen, dann haben wir da natürlich keinerlei Einwände, nicht? Ihr dürft euch da ruhig an unserem Eigentum, um es zu erhalten, betätigen, aber zahlen tun wir natürlich nichts. Geld kann da natürlich nicht fließen, aber sie haben dann eine Waldarbeiterrotte losgeschickt, und die haben die Bäume, die zum Teil richtig nah am Häusle waren, das Häusle irgendwann erdrückt hätten, haben sie geschickt, und da sind dann Bäume gefallen. Was hat er jetzt gemacht? Da sind dann Bäume gefallen. Ja, das ist Bild 2. Und sodass also wir das in verschiedenen Arbeitseinsätzen zwischen 2014 und 2018 also in den Griff gekriegt haben, was wir haben machen können. Übernimmst du einfach die Funktion von Micha? Ich guck mal, was passiert. Also das mit dem Klaus Ulrich, das ist sehr gut.
Drückende Bäume,
Da sieht man die Bäume, wie die drücken.
Das sieht man
da. Nochmal, mit der Klaus Ulrich, da, ne, das geht es ineinander
ja,
über.
Ja,
da, die Bäume drücken, das alles verwildert und zugewachsen ist natürlich. Aber der Eingang lag frei, man konnte also reinkriechen und überraschenderweise auch nach Regen war es innen immer trocken. Das heißt, im Prinzip war das Gewölbe noch in Ordnung. Darf ich jetzt mit
ja,
dir?
Ja, probier.
Mit dir? Ja. Hörst du auf mein Kommando, ja, wenn ich sage, weiter?
Probier.
Ja, das war jetzt eins vor, dann musst du eins weiter. Das war eins,
das
haben wir vorhin schon gesehen.
Das
die Decke,
die Bäume.
Und dann
der Klaus Ulrich kann auch weg.
Klaus Ulrich geht jetzt auch. Ja. Jetzt kommt
Zeitung.
Die Martina Baumgartner mit Pulverlager, ist nicht im städtischen Besitz. Ja. Ja. Das ist natürlich ein wichtiges Dokument.
Welche Nummer hättest du gern?
Das war jetzt, Augenblick, das war die Nummer 6. Den Herrn Leonhard, der war irgendwie nicht so gut, Nummer 7. Dann kommen wir jetzt zu, das ist der Herr Leonhard mit diesem Gutachten vom Landesdenkmalamt mit dem wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Wert. Und dann kämen wir auf Nummer 8, 9, 10 und 11. Das also ist dann unsere Tätigkeit im Jahr 2014. Schaffen wir, und das ist unser Sprecher da oben auf dem Giebel von Pulverhäusle, der da eben uns dann vielleicht die Befehle gegeben hat. Ich kann mich das nicht mehr erinnern. Er weiß es selber nicht mehr, aber du hast dich jetzt gesehen, Peter.
So.
Ja, gut. Dann können wir weitermachen.
So.
Sollte ja auch ein bisschen für uns, die wir da beteiligt sind, ein bisschen auch die Erinnerung natürlich festigen. Da haben wir uns dann für den Fotografen aufgebaut mit unserem Handwerkszeug. Man sieht jetzt sehr schön, wie das Häusle dann war, nachdem wir das Gestell weggemacht haben und vor allem nachdem die Bäume gefällt waren. Da war einer ganz nah dran, der da sowieso und da war noch ein dritter dahinter und so sah das dann aus, als das Gestrüpp dann eben weg war, überall Löcher in den Mauern waren. Also richtig baufällig. Hier können wir das nächste Bild. Das wäre dann 10. Ja, und dann haben wir eine Fräsmaschine, die kam von Rödeberg oder Eichhalten. Kam die an, getuckelt und der hat da also so einen Fräser, so ein Rad da und hat diese Baumstümpfe dann weggefräst. Die waren nämlich für die Sanierung im Weg und da muss ich jetzt die Stadtverwaltung loben. Die Rechnung durfte er an die Stadtverwaltung Schildach schicken. Dieser Fräsfahrer, der da aber auch das Häusle ein bisschen ins Wackeln gebracht hat mit seiner Maschine. Da haben wir dann abgebrochen und so verfaulen also diese Stümpfe im Moment nicht und werden also nicht mehr durch die Maschine weggefräst. Da auch ein Blick aufs Dach, das also provisorisch, offenbar mit einem Zementstrich. Ne? Da waren wohl Sandsteinplatten.
Ja.
Sandsteinplatten obendrauf. Ne? Und das hat man dann mal mit Zement überstrichen. Also insofern ist klar, kein Kulturdenkmal. Dafür war es einfach zu sehr auch verbaut gewesen. Nächstes Bild. Das ist dann aus dem Jahr 2018. Da hat sich dann erstmal nichts mehr getan. Da ist sozusagen das Pulverhäusle wieder im Urwald verschwunden. Das ist da eine Art grüne Hülle, wo es drin ist. Wir hatten dann verschiedene Leute angefragt, ja, wer könnte es denn machen, dass es nicht 30.000 Euro und so kostet. Ne? Und dieser wurde uns jener und es hat alles nicht so funktioniert. Und die Zeit ging dann drüber und es ist dann wieder zugewachsen. Und dann gab es eben dann doch die Möglichkeit, über einen Maurermeister in Schildach, einen Alleinbetrieb, also hier ein kostengünstiges Angebot, nämlich, das kann man sagen, 7.000 Euro wollte er haben, um eben das Häusle maurertechnisch, fachmännisch hier zu behandeln. Und das haben wir dann nochmal an die Stadt Schildach geschicktes Angebot. Und dann kam eben mit Briefkopf Schildach unterzeichnet, Haas, Bürgermeister, eben die Zusage, dass die Stadt Schildach, wenn wir die Bauherrschaft übernehmen, 7.000 Euro eben beisteuern würden. Und dann haben wir, du kannst weitermachen, gestützt auf diesen Brief, andere Richtung.
Ja.
Das ist ein bisschen voraus.
Das ist jetzt eins weiter, oder?
Nee, das ist ein paar weiter.
Bescheid der Stadtverwaltung und da ist 13 Freilegung und sonst
Freilegung,
kommt Ausfugen.
Ja, 13, 14, 15, 16, 17.
Ja, aber jetzt probieren wir es mal so.
So. Das ist auch der Michael Mendele, der dann angefangen hat, hat einen Protest gebaut, hat dann angefangen, die Verfugungen eben wieder zu machen. Nächstes Bild. So sieht das eine Eck links dann eben aus. Die ganzen Löcher, das Dach da kaputt. Ne? Ja. Nächstes Bild. Und raus. Sieht man dann auch, wie zwischen Mauer und Dach da eben auch eine Lücke eben war. Das heißt, es war also, wo man es aufgemacht hat, halt hinten und vorne sozusagen am Verrotten. Nicht? Und da war dann unsere Aktion und die erste vom Maurer Mendele fertig. Und unser Vorsitzender Markus Armbruster, der guckt dann mit Wohlgefallen. Das war also im Sommer 2018, dann im Mai 2018, mit Wohlgefallen auf unsere Tätigkeit. Er ist ja nicht da heute, aber man kann es ihm erzählen, dass er also auch hier aufgetaucht ist, als einer, der sich gefreut hat über das, was wir da geschafft haben. Dann geht es weiter. Hab ich, das wäre dann die Nummer 18.
Oh, da kommen noch viele.
Ein Besuch beim Herrn Dr. Morgenstern im Stadtarchiv Schildach gemacht. Habe was Bestimmtes gesucht. Das, was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Aber das, was ich gefunden habe, war der Gemeinderatsbeschluss von 1830, dieses Pulverhäusle zu genehmigen. Das war also ein großer Zufall. Wenn du es ein bisschen vergrößern könntest, der Michael hat es gestern gemacht, aber ich kann es auch so vorlesen.
Ja.
Verhandelt, Schildach den 16. April 1830 vor den unterschriebenen Stadtratsmitgliedern. Will jemand mitlesen oder sieht man es schlecht oder kannst du es noch ein bisschen?
Kann schlecht lesen.
Das
heißt es, ja, das kann man ja, gut lesen.
Das kann man lesen.
Herr Wilhelm Haas, Kaufmann, stellt das Ansuch. Also Herr Wilhelm Haas, Kaufmann, stellt das Ansuchen ihm zur Errichtung eines feuerfesten Gewölbes zu Aufbewahrung des Pulvers ein Almenplätzle von den übrigen Gebäuden entlegen zu verfolgen. Also in Schildach gab es einen Kaufmann namens Wilhelm Haas, der hat das Haus Jabüler, heute Bettenhaus an der Stadtbrück, hat er gebaut und besessen, ja, und er hatte eine Handlung, so eine allerlei Handlung, ja, mit handwerklichen, landwirtschaftlichen Geräten, und der hatte offenbar auch das Privileg, eben Pulver, mit Pulver handeln zu können, und er brauchte also ein Pulvergewölbe, wie es hier heißt, zur Aufbewahrung des Pulvers. Und zwar hat er sich vorgestellt, ein Almenplätzle, habe ich gerade gelesen, also ein gemeindeeigenes Plätzle, wo die Gemeinde eben im Besitz hat, dafür zu erwerben, und zwar von den übrigen Gebäuden entlegen, also weg von der Bebauung. Ja. Also die Gefährlichkeit, die Feuergefährlichkeit spielt da schon eine Rolle. Ja. So, kannst du doch lesen,
ja,
vor Abfolgen.
Ja.
am Schluss lesen wir es fließend miteinander, was er da gut. Also, der Gemeinderat schreibt weiter, man hat diesem Verlangen zufolge den Bittsteller oberhalb der Spitalsäge an dem sogenannten Sägerberg, du liest mit, gell? Ja, ja, ein Plätzle in lauter Felsen bestehend zu oben bestimmten Bauwesen angewiesen. Also hat der Stadtrat Schildach das entsprochen am Sägerberg, oberhalb der Spitalsäge. Die war unterhalb, also das war nicht so weit weg von der Bebauung. Also da haben sie sich widersprochen, aber da haben sie eben was gefunden, nämlich etwas, wo sowieso nichts taugt hat, aus lauter Felsen bestehend, steht da. Gut, es funktioniert, ja, ja. Und zwar, welches 10 Schuh lang und 12 Schuh lang und 10 Schuh breit ausgesteckt und von allen übrigen hiesigen Gebäuden, welche mit Feuerwerk versehen sind, weit entfernt ist. Also die 12 Schuh, Schuh sind 30 cm, sind also dann 3,6 Meter in der Breite und 10 Schuh, nee, in der Tiefe und 10 Schuh, also 3 Meter breit, das waren dann Zusammenplätzle von 10,8 Quadratmeter, aus lauter Felsen bestehend. Das haben die Schildacher Stadtväter diesem Wilhelm Haas dann eben verkauft, wie sie weiterschreiben. Für dieses Plätzle soll zur Stadtkasse entrichtet werden, ein Gulden. Ein Gulden. Das haben sie sich nicht nehmen lassen, dafür ein Gulden zu verlangen. Ne? Jetzt, was war der Gulden damals wert? Also, solle zur Stadtkasse entrichtet werden, ein F, ein Gulden. Ja? Das ist schon beeindruckt.
Ich glaube,
ja, ja. Also, weil unser Floßmeister da sitzt, habe ich den Gulden mal umgerechnet in Flößertaglohn. Also, der Gulden hat ja 60 Kreuzer und der Flößer auf der Spannstadt hat einen Taglohn von 40 Kreuzern gehabt. Also war das mehr als ein Flößer-Taglohn, was es Plätzle gekostet hat. Also ein Tag und ein Dritteltag Flößerlohn, das musste der Wilhelm Maas dafür zahlen. Ich habe es auch mal umgerechnet, also um die Zeit war eine Flößerzeche pro Flößer 24 Kreuzer wert. Ja? Also ein Gulde, das sind vier für vier Mann. Die Flößerzeche, das hat er müssen zahlen, also durchaus ein Betrag, für aus lauter Felsen bestehend. Ja. Ne? Haben sie also durchaus hier einiges ihm abverlangt. Okay, und damit war klar, durch diesen Quellenfund, Pulverhäusle, was wir als Kinder gehört hatten, irgendwelche Geschichten mit Pulver, das war so, ja, wozu der Kaufmann Haas dann das Pulver verkauft hat, das hat mir dann der Herbert Pfarr mal erzählt, der verstorben war, ein Gewehrsmann von mir, warum oder wozu man damals Pulver gebraucht hat, Wegbau, Straßenbau war zum Beispiel, oder man hat im Wald, Waldarbeit, Baumwurzeln rausgesprengt, ja. Oder halt überhaupt Schwarzpulver zum Sprengen in den Steinbrüchen. Ja, dafür hat man Pulver gebraucht und da hatte er die Lizenz und hat da jetzt eben dieses Pulvergewölbe dazu bekommen, eben wo er es hat aufbewahren können. Also diese Überlieferung aus Kindermund, Pulverhäusle hat gestimmt, das war eben für den Zweck da eben gedacht und was man eben noch gefunden haben mit diesem Eintrag 1830, wie alt es ist. Die Schätzungen waren ja über 100 Jahre alt, aber genauer wusste man das nicht. Das heißt, wenn wir heute 2022 haben, wird unser Pulverhäusle demnächst 200 Jahre alt. Das kann man also dann auch noch sagen, 16. April 1830. Das ist die Seitenzahl vom Protokollbuch. Also ich habe mich sehr gefreut, wie ich diesen Eintrag da gefunden habe und gleichzeitig hat unser Pulverhäusle ein bisschen geschlafen. Dann, weil der Maurer dann halt auch nicht so jeden Tag gekommen ist, nicht auch nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat ist er gekommen. Das hat sich dann nochmal, also vorhin waren wir bei 2018, jetzt sind wir bei 2020, nicht? Nächstes Bild, da ist er dann wieder angerückt.
Moment.
Zwischenzeitlich schon wieder freilegen.
Ja, deshalb ist es doch so spannend. Also er kam dann und hat das Dach dann in Angriff genommen. Da sehen wir nochmal sehr schön. Du kannst das wunderbar vergrößern, Michael, ne? wie kaputt das eigentlich war. Ne? Wie kaputt es war, ne? Und was da für ein Aufwand nötig war. Nächstes Bild.
Ah, das Bild allein. Wir kriegen alles nach.
So. Also und hinten die Mauer musste dann auch erneuert werden. Da hat dann Markus Löffler dann auch heftig mit angepackt. Und dann das nächste Bild zu bringen. Sandsteinfirma Roth in Schramberg hat dann die Sandsteinplatten für ein neues Dach also geliefert. Das sind die Arbeiter von der Firma Roth tätig und haben eben nach dem alten Vorbild das mit Sandsteinplatten dann wieder belegt, sodass also das bis in Juni 2021 dann fertiggestellt war. Und jetzt können wir weitergehen. Er hat drumherum aufgeräumt. Sie sehen da so eine Ramme, hat also einen Platz, also diese Böschung da zum Plätzle gestaltet. Nächstes Bild. Dann hat der Reichebächle Klaus ein Türle gebracht. Ja, hat das Häusle dann ein Türle gekriegt. Und inzwischen hat es auch einen Riegel, das Türle. Man kann aber aufmachen und reingucken. Dann, und das ist übrigens einer der Baumstümpfe da, ne, die da immer noch dran sind, aber langsam am Verfaulen sind. Nächstes Bild. Innenraum haben wir dann eben auch ausgeräumt und der ist also gefugt aus Sandsteinplatten. Ja. Das ist also richtig aufwendig auch der Innenraum da gebaut worden. Nächstes Bild. Und dann hatten wir die Idee, dass wir da nicht nur eben das Kleindenkmal wiederherstellen, sondern eben auch was draus machen, was eben dazu führt, dass es als solches angenommen wird. Ne. Wir haben immer gesagt, da müssen wir dann ein Plätzle machen. Wenn man da ein Plätzle macht, braucht man ja auch ein Bänkle. Ne? Da gab es dann jemand unter uns, der dieses Bänkle dann seiner Schwiegermutter entwendet und stand. Und das ist jetzt am Pulver. Aber sie hat, glaube ich, wieder ein anderes Bänkle gekriegt. Ja, gut. Also insofern ist da kein Dissens. Ne? Hat das Bänkle und da hat man einen schönen Blick auf den Schilder Schlossberg. Und man sieht sogar das Rathaus, wo die hohe Obrigkeit also waltet, auch im Sinne vom Pulverhäusle. Man hat also einen schönen Blick und die Leute nehmen das auch an. Aber das geht noch weiter, die Geschichte. Das Bänkle hat dann noch ein Schildle bekommen. Das heißt, das Bänkle wird seinerseits zum Kleindenkmal, nicht? Indem es ein Schildle bekommen hat. Das ist aber nicht so wichtig. Nur, dass da aus dem Kleindenkmal nochmal ein Kleindenkmal geworden ist. Wir sind halt historischer Verein. Das können wir nicht verleugnen. Nächstes Bild. Und dann ist die Truppe da nochmal angerückt. Das war letzten Herbst, also 2021. Klaus Ulrich Neb und Klaus Wolber sind da eben an dieser Sachspende, wo der Markus Löffler vorhin nicht verbuchen konnte in seiner Rechnung, nicht ein Gestell, wird da eingemauert, einbetoniert. Und was kommt auf dieses Gestell drauf? Nächstes Bild, ein Informationsschildchen. Nicht? Also haben wir da wirklich nochmal über das Pulverhäusle mit unserem Logo natürlich und die Geschichte, wie ich sie jetzt berichtet habe, ist da eben auch nochmal aufgeschrieben, haben wir das dazu gemacht. Und das nächste Bild haben wir uns dann gefreut. Das sieht man es auch, dass die Tür einen Riegel hat. Das ist dann alles fertig geworden. Bis vor einem Jahr, Herbst 2021, haben wir dann nächstes Bild.
Da habe ich jetzt gerade keins, aber ich guck mal.
Nächstes müssen wir noch haben.
Das da vielleicht?
Nein, nein, das...
Das war früher?
Das war vorhin, ja, ja. Da einfach die Nummer.
Ja, wir kriegen es nach. Ich glaube, sie sind jetzt alle da.
30, 31, 32.
Die sind ohne mich gekommen.
Ja, ja, nee, da ist die Ursula, sind sie gekommen.
Ja, letztlich.
Sonst holen wir die Ursula wieder. Jetzt das Nächste.
Ja, wir kriegen es nach. Das ist das. Und da, jetzt, ja.
Jetzt, ne, da hat jemand dann eine Flasche Wein mitgebracht, der Peter Rottenburger, hat Brezeln gestiftet. Und so haben wir es dann, also begangen, im Oktober war es, glaube ich, letzten Jahres. Und wenn wir zurückrechnen, hat die ganze Sache dann 10 Jahre gedauert. 10 Jahre, bis wir das Pulverhäusle, Schlussbild jetzt, dann so weit hatten, wie ich es dieses Jahr im Februar fotografiert habe. Also so erstanden, neu erstanden, aus Ruinen kann man tatsächlich sagen. Stellt was dar mit seinem Sandsteindach, mit dem Türle, mit dem Bänkle, mit dem Infoschild. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ans Landesdenkmalamt, die bringt ja eine Vierteljahreszeitschrift heraus, Nachrichtenblatt der Denkmalpflege, habe ich die eben angefragt, ob sie Interesse hätten an dieser Geschichte. Pulverhäusle in Schildach, gut, das soll dann der Text oder der Bericht, den sie dann von mir gekriegt haben, kommen im September unter der Überschrift Bürgerschaftliches Engagement von der Wiedergewinnung eines Kleindenkmals. Und das war eigentlich auch mein Thema, die Wiedergewinnung eines Kleindenkmals als bürgerschaftliches Engagement, als Engagement unseres Vereins, auch als Leistung unseres Vereins. Ich erinnere mich noch an die Anfänge von unserer Kleindenkmalaufnahme. Jedes Wochenende, jeden Sonntag sollen wir unterwegs sein. Es häuft sich, wir werden damit nicht fertig. Und irgendwo war es halt zu viel, das eben nebenher und an Wochenenden und ehrenamtlich zu machen. Aber ich glaube, in dem Fall hat es sich gelohnt. Und die nächsten Projekte kriegen ja offenbar nicht genug, gell? Das Transformatorenhaus im Hinteren Lehngericht ist dann das nächste Projekt. Da darf dann aber dann ein anderer in 10 Jahren den Kurzvortrag halten. So, vielen Dank. Jetzt möchtest du gerade noch mal das vorletzte Bild zeigen, dass der Peter noch sieht, wie er Brezle gestiftet hat zur Einweihung vom Pulverhäusle.
Ah ja.
Guck da, die hast du gestiftet. Aber ich glaube, du hast sie bei einem Preisausschreiben gewonnen hat und hast sie uns dann weitergegeben. War es nicht so?
Also falls noch Fragen sind, natürlich.
Ich hätte eine Frage. Darf ich was fragen? Wie haben Sie denn das Pulverhäuschen früher verschlossen? Ja, jetzt ist eine Holztür drin, aber das muss ja richtig massiv verschlossen werden.
Ja, gut, man müsste jetzt das Bild suchen.
Wir finden
es. Da sind auf der rechten Seite vom Türgewinde sind 2 Globen, Eisengloben noch drin.
Ah ja.
Ja. Und die deuten natürlich darauf hin, dass eine massive Türe war. Da müssen ein Fassadenbild.
Ja, ich bin gerade mal das erste Mal.
Also die Tür hängt nicht in diesen Globen. Ja. Die Tür hängt nicht in diesen Globen, aber die Globen, die ich denke, eine Eisentüre war da. Das musste schon gesichert sein. Also ich habe damals auch mit dem Denkmalamt da ein bisschen rumgestritten, könnte man es nicht Kulturdenkmal. Ja, sie sagten, so viel Pulverhäusle gibt es eben nicht in der Art Staufen. Im Breisgau muss noch was Ähnliches haben. Ne? Und dann wurde ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt genannt.
Da sieht man also den Globe hier, ja.
Ja, da.
Ja.
Also Und wenn man genau guckt, sind natürlich viele Renovierungsspuren im Laufe der Jahre. Und die haben das als Kulturdenkmal halt vermisst, weil es halt nicht sachgemäß renoviert wurde. Das sieht man ja, das überall Zement gesprengt. Das heißt, das war immer irgendwie in Betrieb. Ne? Irgendjemand hat es immer benutzt und dafür gesorgt. Aber in die letzten paar Jahrzehnte war es eben im Dornröschenschlaf. Ne?
Ja.
Wie haben Sie denn die Sandsteinplatten
da unten? Ja, das hat die Firma Roth gemacht. Die kam hier im Laster und der Laster hat die Kram gehabt. Naja, das ging gut. Das war das geringste Problem. Sie sind ein bisschen massiv ausgefallen. Die ursprünglichen sind, glaube ich, nur halb so dick gewesen. Aber es hält wenigstens. Ja. Die nächsten 200 Jahre, ich weiß es ja auch nicht. Also Wiedergewinnung eines Kleindenkmals, das war das Thema. Sie möchten noch mehr wissen.
Nein, nein, alles gut. Dankeschön.
Aber Sie freuen sich, dass Sie auch vorgekommen sind.
Unbedingt.
Ja. Ja, das ist immer so eine Probe, ja.
Ja, das ist beeindruckend. Ja. Lieber Hans, vielen Dank für den Vortrag. Sehr beeindruckend. Also Geduld ist eine Tugend. Das muss man wirklich sagen. Also es ist erstaunlich, wenn man so einen Rückblick. Und ich kann mich an die Sitzung erinnern, die herausfordernde Geduld mit Handwerker, die hat schon also uns ziemlich beansprucht. Aber wir waren dann unglaublich hartnäckig. Und es ist am Schluss gelungen und es ist eigentlich, ja, die Geschichte ist auch irgendwie schön, also muss man wirklich sagen. Und ich glaube, die Bürgerschaft, und die freut sich auch, und ich weiß jetzt nicht, wie das Plätzchen angenommen wird, aber es ist ja auch doch einiges in der Umgebung, wo Leute wohnen, und ich glaube, das wird sicher gern angenommen. Vielen Dank für den Vortrag und auch für das Engagement, die Hartnäckigkeit über all die Jahre.
Und also wir haben natürlich zusammengeholfen. Ja, ja. Jetzt gucke ich ihn nochmal an. Ja. Der hatte den Auftrag, den Maurer einmal im Monat telefonisch anzuerinnern. Ja. Und das hat der Herr Gutzi getreu gemacht. Ja. Jeden Monat hat er auf dem Plan gehabt. Maurer anrufen. Maurer wurde angerufen, hat vertröstet. Monat später wieder. Das ging ja so ein gutes Jahr, anderthalb.
Ja, und ich habe auch angerufen.
Du hast auch angerufen. Was hat jetzt mehr Badet, der oder da?
Also der Maurer wird sich überlegen, ob er noch einen Auftrag annimmt von uns, also bei der Hartnäckigkeit. Ja, aber tolle Geschichte, wirklich. Und man sieht, wenn ja irgendwie alle gute Wille zeigen, auch beeindruckend, die kostet 30.000 Euro. Also wenn ich sonst, wenn ich Gemeinderat gewesen wäre, hätte ich es gehört, dann hätte ich auch wirklich auch zusammenzuckt, kurz. Also da sind wirklich, das ist wirklich ein ganz dickes Brett. Und so dicke Bretter haben wir ja mehrere immer wieder. Und andererseits bringt es natürlich diese kleinen Denkmale in Erinnerung. Und also meine Erfahrung ist wirklich, dass in der Bevölkerung sehr positive Resonanz immer wieder ist und dass es eigentlich jetzt auch in den Fokus gerückt ist. Es ist vorher einfach, war es keine so Bedeutung für viele und jetzt hat es eine Bedeutung und das ist sicher eine Leistung. Also muss man wirklich sagen. Und der Kreis Rottweil muss ich auch, hat da schon einen wirklich tollen Anteil. Da war ich auch beeindruckt damals, wo ich mit dem Mini Schoch war ja sein, ich sage mal, Adjutant beim Abschruppen der 250 Trennsteine, also ganze Finger aufgerieben. Aber was mir besonders gut gefallen hat, die Ausstattung, also mit Karte vom Geologischen Bundesamt, und vor allem der Freifahrschein durch die Wälder, den ich gekriegt habe. Also den fand ich besonders toll, da konnte ich dann überall im Wald rumfahren mit dem offiziellen Erlaubnis.
Der ist
gefallen, ja. Und wir haben uns auch mal verirrt in Hinterkalbronn, also abends. Das war auch interessant. Haben wir gerade noch Mühe und Not zum Auto gefunden, bevor es dunkel wurde. Leider steht die Lindnummer da. Ja. Ja, also lieber Hans, vielen, vielen lieben Dank für den schönen Vortrag. War ein schöner Ausklang und ein wunderschöner Sommerabend. Ich darf dir Kleinigkeit überreichen.
Du mir.
Für deine Mühe. Ich kann das fast sagen, Boni aus der Region, nicht?
Aus Schenkezell.
Also Haibach, gell?
Haibach.
Zufällig, gut, ja, wo gut. Unser gemeinsamer Wander wurde.
Ja.
Genau. Das soll der Kraft geben für neue Berichte, neue Ideen, Honig stärkt.
Gut, ja.
Das weiß man einfach.
Ja.
Und wir freuen uns schon auf die nächste Berichte.
Machen wir irgendwie weiter. Gell?
Ja, genau.
Gut, bedanke ich mich.
Ja. So, jetzt kommen wir langsam zum Ausgang. Vielen Dank nochmal, Michael, für die. Das war doch sehr hilfreich. Also, es ist ein super scharf. Also, es war dann zuerst, denke ich, ein bisschen klein, aber das Bild ist.
Das hat sich bewährt.
Ist erstklassig, also muss ich wirklich sagen.
Und es ist halt wie bei Pulverhäusle auch. Ja. Die Bilder hätten eine Weile gebraucht, bis sie da waren.
Und auch die mobile Einsatz da. Also, das ist richtig klasse. Ja. Jetzt kommen wir zum Abschluss der Veranstaltung. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wenn Sie noch ein bisschen verweilen wollen, sind noch Getränke da. Wäre nett, wenn vielleicht noch ein kleines Gespräch stattfindet an diesem schönen Abend. Ich möchte mich bedanken bei allen Beteiligten, die jetzt mitgewirkt haben. Es war ein bisschen improvisiert. Ohne der Reinhard, der hat es also so perfekt diese Woche durchgestaltet. Also sonst hätte ich ein bisschen Bauchweh gehabt, weil man so ein bisschen umschmeißen musste. Und Markus wünschen wir natürlich jetzt gute Genesung. Was habe ich noch von meinem Zettel? Es ist schon ein klein dunkel. Danke für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Ich hoffe, dass es sich gelohnt hat und ein schön interessanter Abend war. Sind Sie uns wohlgesonnen weiterhin und erzählt es weiter und Anregungen und so etc. Also jederzeit gern gesehen und wir hoffen dann auch weiterhin mit tollen Vorträgen und Aktivitäten hier mitzumachen, also in der Gemeinde, in der Stadt. Wenn Sie irgendwie Leute kennen, die gern vielleicht mitmachen würden oder auch einfach ansprechen, Mitglieder zu werden, jederzeit und gerne willkommen. In dem Sinn wünsche ich einen schönen Abend noch, einen guten Heimweg und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.